Willkommen zu einer neuen Folge des International Ministry Trainings der International Church in Bonn. Wir haben ein neues Curriculum für Mitarbeiter und Leiter, weil ihr seid die Helden der Gemeinde Jesu. Denn ohne euch würde keine Gemeinde stattfinden. Denn Gemeinde ist nicht ein Alleinunternehmen eines Pastors oder einer Pastorin, sondern Gemeinde ist ein Organismus, nicht eine Organisation, sondern ein Organismus aus verschiedenen Körperteilen. So sagt es im 1. Korinther 12, Vers 13, dass durch die Taufe der Heilige Geist uns alles zusammen getaucht hat in einen Leib mit verschiedenen Gliedern. Jeder ist wichtig. Und ich sage immer zu meinem Facility Manager, nicht die Predigt ist das Wichtigste in einer Gemeinde, sondern saubere Toiletten, guter Kaffee und Heizung, nicht wahr? Jeder, es gibt keine geringen Dienste, es gibt keine großen Dienste, jeder Dienst ist entscheidend wichtig. Ich sage auch immer zu meinen Ordnern, die Predigt wird sofort vergessen, wenn man durch den Ausgangstür geht, aber dein Lächeln, wie du Menschen begrüßt, auch als normaler Besucher, weil du nicht den Dienst hast, sondern einfach, weil du Menschenfreund bist. Das macht den Unterschied in dem Leben eines Menschen. Wir werden diesen Sonntag schon wieder neunte Taufe haben mit vier ehemaligen Muslimen. Und das ist großartig. Diese Menschen kommen nicht zum Glauben durch großartige Diskussionen und schon gar nicht durch Streit, sondern durch die Liebe der Menschen untereinander. Deswegen, jeder Dienst ist so wichtig. Bevor wir zu unserem neuen Teil kommen, unseres neuen Curriculums, Leitung und Weisheit, werde ich noch kurz für uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du die Weisheit in Person bist. Jesus, du hast gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist keine Religion, du bist eine Person, du bist lebendig, und wenn wir dir folgen und wenn wir dich immer besser kennenlernen, dann danke ich dir, Herr, dann werden wir verwandelt durch den Heiligen Geist in dein Bild. Das ist unser Verlangen, das ist unser dringendster Wunsch, Herr Jesus Christus, mit dir Zeit zu verbringen, mit deinem Wort. So danke ich dir, Heiliger Geist, du führst uns in alle Wahrheit, du erinnerst uns an all das, was der Herr Jesus gelehrt hat, hier auf Erden vor 2000 Jahren. Und so beten wir, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst, Herr Jesus Christus, und dass wir weise werden, dass wir Torheit, Dummheit hinter uns lassen und dass wir dich verherrlichen in unserem Dienst, in Jesu Namen. Amen. Ja, ihr Lieben, wir haben den letzten zwei Teilen, wir haben ja begonnen mit einem Buch. Das Buch möchte ich euch ganz besonders ans Herz legen, weil das ist nämlich so ein bisschen die Inspirationsquelle unseres neuen Curriculums. Das ist von Casey und Timothy Keller und das heißt Gottes Weisheit erkennen. Das Buch der Sprüche begleitet uns durch das ganze Jahr. Das ist eigentlich ein Andachtsbuch, aber wir haben gesagt als Leitung im ICB, dass wir das benutzen wollen, so als Richtlinie und als Curriculum für unser neues Lehrthema. Nun, wir hatten in den letzten zwei Wochen, hatten wir uns beschäftigt, was ist Torheit? Weil die Bibel lehrt ja immer in Parallelismen, hatten wir vorletztes Mal gelernt, dass die Bibel uns nicht nur zeigt, was Weisheit ist, sondern auch das Gegenteil, und durch Kontrast-Teaching wir die Wahrheit noch besser erkennen können. Und deswegen beschäftigen wir uns nach unserem Curriculum von Timothy Keller seit zwei Wochen mit der Frage, was ist Torheit, was ist Dummheit, was ist törichte Leitung? Und vorletztes Mal haben wir Starrsinnigkeit und die Unfähigkeit zu unterscheiden, weise zu leiten, vorauszusehen, und letzte Woche hat Bruder Rommisch gelehrt über, was ist Faulheit. Heute werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, was, glaube ich, aktueller, leider aktueller ist als denn je, und zwar Leitung und Gewalt. Wer Gewalt und Leitung, wer Dominanz und Manipulation und Leitung verbindet in der Kirche, der ist ein törichter Leiter, der ist ein dummer Leiter. Mag sein, dass man auf kurze Zeit große Erfolge erhält, aber die Bibel warnt uns davor, Gewalt, Dominanz und Leitung miteinander zu verbinden. Denn Jesus hat gesagt, ihr wisst, wie die Herrscher in dieser Welt herrschen. Sie herrschen, indem sie andere Menschen unterdrücken. Sie werden selber groß, indem sie andere Menschen klein machen. Bei euch soll es nicht so sein. Wer der Erste sein will im Reich Gottes, der soll aller Diener sein. Wer der Höchste sein will, der soll allen dienen. Denn auch der Menschensohn, also das ist ja Leitung von Jesus, 1a, nicht anderen erzählen, sondern selber vorleben. Das sehen wir in dem Leben von Jesus. Denn er sagt, auch der Menschensohn, auch Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben hinzugeben als ein Lösegeld für die Menschen. Besser geht's nicht. Besser als am Kreuz können wir den Dienst und die Seele des Dienstes und der Leitung von Jesus nicht besser erkennen als am Kreuz, dass er als Leiter sein Leben hingegeben hat für alle. Unsere Parasche, also unser Textabschnitt heute, ist aus dem Buch der Sprüche, geschrieben von dem weisesten Mann, ausgenommen Jesus natürlich, der Welt von Salomo. Und wir lesen Sprüche, Kapitel 1, Abvers 16. Die Überschrift lautet hier bei mir in der Bibel, Warnung vor der Verführung zur Gewalttat. Warnung vor der Verführung zur Gewalt. Denn die Gewalttätigen und die Gewalttat, ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, Blut zu vergießen. In den Augen aller Vögel ist das Fangnetz ja auch ohne Absicht bestreut. Doch jene lauern auf ihr Blut, sie stellen ihrem Leben nach. So sind die Pfade eines jeden, der Unrechten Gewinn macht, der nimmt seinem Besitzer das Leben. Salomo vergleicht hier Leiter, die töricht sind, die durch Unrechten Gewinn, durch Dominanz, durch Blutvergießen, durch Gewalt leiten und schnell Erfolge haben möchten. Er vergleicht es mit den Netzen, mit denen man Vögel fangen möchte. Ja, das heißt, wer den Weg der Ungerechtigkeit, den Weg der Gewalt wählt, der wird sich selber vernichten. Das ist die Dummheit dabei. Das ist die Torheit. Das ist törichte Leitung. Die nächste Parasche heißt Warnung vor Ungehorsam gegenüber der Weisheit. Die Weisheit, sie schreit draußen. Auf den Plätzen lässt sie ihre Stimme erschallen. Wo man am lautesten lärmt, da ruft sie. An den Eingängen der Tore in der Stadt spricht sie ihre Worte. Bis wann, ihr Einfältigen? Wollt ihr Einfalt lieben und haben Spötter ihre Lust an Spott und hassen die Toren Erkenntnis? Wendet ihr euch meiner Mahnung zu, siehe, so will ich meinen Geist auch sprudeln lassen, will euch kundtun meine Worte. Weil ich rief und ihr euch weigertet, weil ich meine Hand ausstreckte und niemand aufmerkte, und ihr fahren ließet all mein Rat und meine Mahnung, nicht wolltet, so will ich auch bei eurem Unglück lachen, will spotten, wenn der Schrecken über euch kommt. Denn wie ein Unwetter, der Schrecken euch naht, euer Unglück hereinbricht wie bei einem Sturm, wenn Bedrängnis und Angst über euch kommen, dann rufen sie mich, doch ich antworte nicht. Dann suchen sie mich, doch sie finden mich nicht. Weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, meinen Rat nicht gewollt, verschmäht haben all meine Mahnung, sollen sie essen von der Frucht ihres Weges, von ihren Ratschlägen sich sättigen, ja die Abkehr der Einfältigen tötet sie und die Sorglosigkeit der Toren vernichtet sie. Doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen, kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. Hier haben wir es wieder. Diese großartige Parallelität, mit der der hebräische Lehrer und die hebräische Weisheit uns lehrt. Ja? Das heißt, wer Weisheit hasst, wer bewusst die Dummheit wählt, der wird vernichtet. Wer mit Unrecht seine Leiterschaft begründet, wer sogar, und das ist das Thema heute, mit Gewalt seine Leiterschaft begründet, mit Dominanz, mit Manipulation, der wird zugrunde gehen. Interessant ist hier, dass die Bibel nicht sagt, wähle meine Weisheit, dann wirst du keine Probleme haben, dann wird alles glatt gehen. Sondern hier steht, beide, sowohl den Gerechten als auch den Ungerechten, wird der Sturm treffen, wird das Unwetter treffen. Aber der eine, der Dumme, wird nicht vorbereitet sein, der Weise aber, der die Weisheit, Jesus selbst, gewählt hat, wird vorbereitet sein, wird stehen. Die einen werden stürzen und fallen, die anderen werden bleiben stehen und bleiben aufrecht. Kommen wir zum Thema von heute. Vers 16. Denn die Gewalttätigen, die ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, Blut zu vergießen. Nun, Gewalt und Leitung in der Kirche ist leider so aktuell wie nie zuvor. Wir haben schockierende Zahlen in den letzten Monaten und Jahren erhalten und wir sind schockiert über Gewalt durch die Leitung der Kirche. Seit 1946, nach Ende des Krieges, wurden in Deutschland Kinder in folgenden gesellschaftlichen Bereichen missbraucht. Und Fachleute schätzen, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist. So wurden Kinder Opfer von Gewalt, von Missbrauch an Macht. 1 Million Kinder in unseren Schulen. 200.000 Kinder in Sport und Sportvereinen. 9.000 Kinder, das ist jetzt letztes Jahr schockierend durch eine Studie ans Licht gekommen, 9.000 Kinder seit 1946 in der evangelischen Kirche durch Amtsträger, durch Seelsorger, durch Jugendleiter wurden missbraucht oder wurden Opfer von Gewalt und 114.000 Kinder wurden durch Amtsträger der katholischen Kirche missbraucht, sexuell missbraucht, geistlich missbraucht oder wurden Opfer von Gewalt in der Kirche. In der Kirche, in Waiseneinrichtungen, in katholischen Schulen. Nun brauchen wir uns als Freikirchler, ich bin auch Mitglied in einer Freikirche, brauchen wir uns gar nicht so die Nase hochheben und sagen, ah ja, in der Freikirche ist ja alles besser, wir haben den Heiligen Geist und so weiter. Wir sind überhaupt nicht besser. Denn es gab letztens eine Studie von einem Mitarbeiter von IDEA, Spektrum. Deborah und Daniel Höhli berichten in ihrer Studie im letzten Jahr, dass allein 5.290 Menschen im freikirchlichen Umfeld von Missbrauch betroffen waren. Vor allem im familiären Umfeld. Den Opfern, und das ist das Tragische, den Opfern wurde kein Glaube geschenkt, wenn sie von ihren furchtbaren, von ihren erniedrigenden Erlebnissen erzählt haben. Ihren freikirchlichen Pastoren wurde ihnen in der Regel kein Glaube geschenkt. Im Gegenteil, den Tätern wurde Vergebung, Schutz und einseitige Parteinahme geschenkt. Den Opfern wurde nicht geglaubt, sondern wurden vielleicht sogar noch als Lügner und Verleumder abgestempelt. So leben wir in einer Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern der Welt, wo ein Geist des Kindermords herrscht. Das ist erschütternd. Auf der anderen Seite, wenn wir die Bibel kennen, wissen wir immer, wenn ein besonders berufener Retter von Gott geschickt wurde, sei es zur Zeit Pharaos bei der Geburt von Mose, sei es zur Zeit Herodes zur Geburt von Jesus, dann war gerade dieser Geist des Kindermords so stark, weil Gott glaubt an die kommende Generation. Deswegen, eine Kirche muss immer eine lebendige, eine blühende Kinder- und Jugendarbeit haben. Kirche, die ihre Kinder nicht liebt und wertschätzt, ist keine Kirche. Kinder und Jugendlichen sind das Herzstück, der Herzschlag jeder Kirche. Nun kommen wir zu drei Personen, die wir heute studieren wollen, die Leiterschaft durch Gewalt und Missbrauch und Manipulation ausgelebt haben. Und wer sollte das anders sein als Simson? Simson, oder auch genannt Samson, ist einer der Richter Israels. Das war die Zeit nach Josua und vor den ersten Königen Saul und David. Richter wurden gesendet von Gott als Retter. Immer dann, wenn Israel gesündigt hatte, dann kam das Unglück über sie, wurden sie bedrängt durch ihre Feinde und dann sandte Gott einen Retter. Das waren die Richter. Einer dieser Richter war besonders charismatisch. Charismatisch heißt besonders gnadenbegabt von Gott. Wir lesen davon im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament gab es Charismen. Simson war ein von Gott, von einem Engel verheißener Retter und er hatte ein besonderes Charisma, nämlich körperliche Stärke. Nicht durch, wie wir das oft kennen, durch Fitnessclub oder durch Gewichtheben, sondern diese körperliche Stärke war ein geistliches Charisma. Wahrscheinlich war Simson von gleicher Statur wie du und ich, vielleicht nicht so wie ich, weil ich kaum zu Training komme, aber er war nicht besonders ein Olympiakämpfer oder von seiner Statur her ein großer Ringer. Er war wahrscheinlich ein ganz normaler Mann, der aber eine absolute Gabe hatte, Kraft zu entwickeln. Die Ankündigung seiner Geburt geschah durch einen Engel. Wir lesen seine Geschichte im Buch der Richter, Kapitel 13, Vers 3. Die übernatürliche Geburt war deswegen, weil seine Mutter war unfruchtbar. Der Engel des Herrn begegnete ihr und seinem Vater und gab ihm klare Anweisungen, wie das in Zukunft geborene Kind zu erziehen und auch zu ernähren war. Er war nämlich von Gott berufen zu einem Naziräer. Naziräer, das kennen wir vielleicht auch aus dem Neuen Testament, von dem sogenannten Naziräer-Gelübde, waren Gottgeweihte, gottheilige Menschen. Heilig besonders bedeutet abgesondert, Eigentum Gottes, ja? Nur für den Gebrauch, für Gott bestimmt. Es gab drei Gelübde für einen Naziräer. Das war kein Wein, kein Rauschtrank, kein Genuss von Trauben, nichts Unreines zu essen, also nichts, was nicht koscher ist nach den jüdischen Ernährungsregeln und, interessant, kein Friseur. Er durfte seine Haare nicht schneiden lassen. Er war begabt mit einer übernatürlichen, unbegrenzten Kraft. Und der Engel formulierte sein Ziel und seinen Auftrag von Gott ganz klar. Er sollte beginnen, Israel aus der Hand der Feinde, der Philister, zu retten. Und tatsächlich konnte kein Mensch und kein Umstand diesen Mann Simson besiegen. Das Einzige, was ihn besiegte, waren nicht seine Feinde, waren nicht Pfeile, waren nicht die Kriegstechniken der Philister. Das Einzige, was diesen unbegrenzt charismatischen Mann, unbegrenzt starken Mann besiegte, war sein Charakter. Und hier sind wir wieder bei der Weisheit. Das Einzige, was ihn besiegen konnte, war seine eigene Dummheit, seine Torheit, dass er nicht die Weisheit Gottes suchte. Das wurde ihm zum Verhängnis. Und hier haben wir schon unsere Lektion, wiederholend aus dem, was wir gelesen haben in Sprüche 1, dass nicht die Feinde, nicht der Teufel kann dich besiegen, sondern deine eigene Dummheit besiegt dich. Das ist auf der einen Seite beschämend, auf der anderen Seite ist auch freisetzend, weil dein Erfolg oder Nichterfolg liegt nicht extern, liegt nicht bei deinen Umständen. Ganz egal, wie schwierig deine Umstände jetzt sein mögen, ganz egal, wie schwer deine Feinde gegen dich rennen, niemand kann dich besiegen. Nur eins kann dich besiegen, deine eigene Torheit. Das ist eine gute Nachricht, weil das kann man ändern. Man kann Torheit ändern, indem man Buße tut, indem man von Dummheit ablässt und indem man die Weisheit wählt. Nun kommen wir zu einem neuen Punkt. Es sind die kleinen Dinge, die uns stark machen. Es sind die Gewohnheiten in unserem Leben. Begabung und Charakter, das muss in unserem Leben ausgeglichen sein. In dem Leben von Simson war es nicht ausgeglichen. Er lebte hauptsächlich aus seinem Charisma, aus seiner Geistesgabe der Kraft. Seinen Charakter aber ließ er fruchtleer, arbeitete nicht an seinem Charakter. Charakter zu formen, so heißt es auch im Neuen Testament, Galater 5, ist die Geistesfrucht. Charismen sind punktuell, spontan, unverdient. Geistesfrüchte sind ein Ergebnis von Prozess, von Zeit, von Investment. So haben wir hier die erste Charakterschwäche in seinem Leben. Das ist die Unfähigkeit, sich beraten zu lassen. Wir nennen das in der Psychologie beratungsresistent. Simson war beratungsresistent. Er verliebte sich in eine Frau. Ob es Liebe war, das steht auf einem anderen Blatt. Wahrscheinlich, weil sie wunderhübsch war. Und die Eltern haben zu ihm gesagt, Sohn, heirate nicht eine Frau, die nicht Dienerin des allerhöchsten Gottes ist. Weil die Ehe, die Bibel sagt, die Ehe ist wie ein Joch. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Joch ist. Es kommt aus der Landwirtschaft. Zwei Kühe, die einen Pflug ziehen, haben ein Holzjoch über ihren beiden Nacken. Die werden festgebunden, werden zusammengebunden und dann können sie mehr Lasten gemeinsam ziehen. Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild auf Ehe, obwohl niemand möchte, glaube ich, mit Ochsen verglichen werden oder mit einem Joch. Aber die Ehe fügt zwei Menschen zusammen und sie können nicht getrennt werden. Die Ehe bringt zwei Menschen zusammen und wenn der eine dem Satan folgt und der andere Gott folgt, dann gibt es Schlangenlinien. Deswegen der Rat der Eltern ist das auch, was das Neue Testament rät. Wenn du die zweitwichtigste Entscheidung in deinem Leben triffst, die erste wichtige Entscheidung ist die Entscheidung für Jesus, die zweite wichtigste Entscheidung, wer wird mein Ehepartner, mit wem will ich mein Leben verbringen, mit wem will ich meine Lebensziele erreichen, und solltest du jemanden wählen, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und der eine Dienerin oder ein Diener Gottes ist. Denn wenn er Gott dient, dann wird er auch dir und deinen Kindern dienen, so einfach ist es. Aber Simson, er tat es nicht. Er suchte eine Frau, die gut aussah, aber ungläubig war. Richter 14, Vers 3. Wer die Stelle im Neuen Testament lesen will, geht nicht unter fremdartigen Joch, findet sie im 2. Korinther 6, Vers 14. Ja, und so endete auch diese Beziehung in einem Drama, in Gewalt, in Hass, in Revanche. Seine Frau wurde mit jemand anders verheiratet, um ihn zu demütigen. Seine Frau kam, um in der Gewalt, die Simson dann als Rache erzeugte. Ich kann jedem nur raten, dieses 13., 14. Kapitel von Samson einmal zu lesen. Wer auf Sünde sät, wer beratungsresistent ist, der erntet Chaos in seinen Beziehungen oder in der Ehe. Und trotzdem, und das ist das Interessante, zog Gott sein Charisma nicht zurück. Obwohl er falsche Entscheidungen getroffen hatte im Bereich von Beziehungen, ging das Charisma von ihm nicht weg. Er war immer noch der stärkste Mann der Welt und konnte seine Feinde besiegen. Wir lesen sogar in Richter 16, Vers 1, dass er sogar zu Prostituierten ging. Eine Sünde, wo man spätestens dann erwarten müsste, Gott hätte sein Charisma zurückziehen müssen. Wen wird Gott bestätigen, der zu Prostituierten geht? Und er ging aus dem Bordell und hat große Wundertaten getan und seine Feinde besiegt. Und Menschen kommen manchmal zu mir und sagen, Mario, ich verstehe das nicht. Warum gibt es Pastoren, warum gibt es geistliche Amtsträger, die predigen, Menschen kommen zum Glauben, Menschen werden vielleicht sogar geheilt und dann heimlich haben sie Affären, stehlen sie Geld, gehen vielleicht sogar ins Bordell. Wie kann das sein? Aber in Römer 9 heißt es, Gott ist ein Gott der Treue. Er zieht seine Berufung nicht zurück. Und wenn du Hochzeit feierst und ich schenke dir Küchenutensilien und auch ein Küchenmesser, dann ist es dein Geschenk. Du kannst damit machen, was du willst. Du kannst entweder für deine Frau einen schönen Tomatensalat schneiden oder kannst deine Frau damit umbringen. Es bleibt dein Messer. Ich habe es dir geschenkt. So ist es auch mit den geistlichen Gaben. Gott zieht seine Gaben nicht zurück. Wie du sie einsetzt, das bleibt deine Verantwortung. Deswegen brauchst du Weisheit. Deswegen ist es so wichtig, geistliche Gaben auch nicht für Gewalt und Manipulation einzusetzen, sondern um Gott zu ehren. Und die Bibel natürlich, um da nochmal drauf einzugehen, warnt uns definitiv, zu Prostituierten zu gehen. 1. Korinther 6, Vers 16, denn die Bibel warnt uns, wer einer Hure anhängt, wird ein Leib mit ihr sein. Und die Konsequenzen zahlen sich irgendwann aus. Vielleicht nicht im Moment, vielleicht wird ein Leiter im Moment noch Erfolge haben, aber die Frucht zahlt sich irgendwann aus. So, wie können wir weisen Rat und Weisheit finden bei wichtigen Entscheidungen unseres Lebens? Das erste natürlich das Wort Gottes. 99% der Entscheidungen deines Lebens stehen in diesem Buch. Sei ein Student dieses Wortes. Psalm 119, Vers 9. Wodurch hält ein Jüngling seinen Weg rein? Indem er sich hält an Gottes Wort. Psalm 119, Vers 105. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Gottes Wort, der Heilige Geist, Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wie kann ich gute Entscheidungen treffen? Durch Gottes Wort, durch den Heiligen Geist, durch Väter und Mütter in Christus. Die Bibel sagt, schau das Ende an von bewährten Leitern, nicht ihren Anfang. Es gibt viele im Reich Gottes, die haben eine Glanzkarriere gestartet, als große Prediger, große Apostel, große Lehrer. Aber die Bibel sagt nicht, nein, schau nicht die Superstars an, die vielleicht 4, 5 Jahre im Dienst sind, sondern schau dir Leiter an, die jahrzehntelang gedient haben. Schau dir Ende an, weil das Ende wird gekrönt, nicht der glorreiche Anfang. Nimm dir solche, frag sie, ob sie deine geistlichen Väter und Mütter sein können, dann wirst du guten Rat und Weisheit finden. So, das heißt, erste charakterliche Schwäche bei Samson war Beratungsresistenz. Das zweite war Unverbindlichkeit. Wir nennen das in der Managersprache Teamunfähigkeit. Ja? Jeder, wer in einem Team oder in einer Gemeindeleitung arbeitet, hat seine Berufung, hat seine Ziele, hat seine Passion. In einem Team aber brauchst du Menschen, die hochbegabt sind, die wunderbare Fähigkeiten haben, auch wunderbare Ziele, aber du brauchst auch Menschen, so wie es in der Offenbarung steht, wo die Ältesten anbeten vor dem Thron des Lammes und sie warfen ihre Kronen zu den Füßen des Lammes. Was bedeutet das? Das ist ein Bild. Das Bild bedeutet, wenn du Leiter hast in deinem Team, die nicht bereit sind, ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Ambitionen, ihren eigenen Ruhm vor den Füßen des Lammes, vor Jesus Christus abzulegen, sondern an ihrem Ego festhalten, ihre Ziele verfolgen, mein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ja? Wenn du solche Leute im Leitungsteam hast, dann wird das Team zugrunde gehen. Muss sich von solchen Leuten trennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wir brauchen Leiter, die 100%, nicht 90%, nicht 80%, 100% das Gebet von Jesus sprechen können. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wir brauchen demütige Leiter und dann wirst du auch teamfähig. Samson, über ihn heißt es in Richter 15, Vers 8, nach den großen Heldentaten, die er tat, große Ergebnisse, große Effizienz, viel Feind, viel Ehre. Aber dann heißt es, als er dieser Sieg errungen war, blieb er allein in der Felsspalte von Ethan. Was für ein Leiter. Er ist nicht zu seinem Team gegangen, er ist nicht zu den Ältesten gegangen, hat mit ihnen die Siege Gottes gefeiert. Er blieb allein. Er blieb allein. Leiter, die allein sind, sind nicht teamfähig und sind verdammt dazu, irgendwann zu scheitern. Unverbindlichkeit. Ein Leiter muss lernen, auch auf deine anderen Mitleiter zu achten und zu schauen, gemeinsam kommen wir vorwärts. Es gibt ein Sprichwort von einem Indianer und er sagt, alleine kommt man schneller vorwärts, aber gemeinsam sind wir langsamer. Wer will schon langsamer unterwegs sein? Aber wenn man langsamer unterwegs ist im Team, kommt man an. Ja? Allein ist man schneller, aber kommt auf der Reise ums Leben. Gemeinsam ist man langsamer, aber man kommt an. Unverbindlichkeit. Und das letzte, Ungehorsam. Simson war ungehorsam zu Gott. Er folgte seinem Ego lieber als den Gelübden, die seine Eltern, vielleicht er auch irgendwann mal Gott versprochen hatte. Stück für Stück testete er die Geduld Gottes, brach eins nach dem anderen seiner drei Gelübde. So haben wir hier den Kampf mit dem Löwen. Wo war der Kampf mit dem Löwen? Im Weinberg. Der Weinberg war nicht ein Ort für einen Nazireer. Was hat ein Nazireer im Weinberg zu tun? Du wirst wahrscheinlich wissen, ich brauch's dir gar nicht zu sagen. In der Versuchung begegnet dir der Feind. Gott schenkt ihm Gnade. Er besiegte den Löwen und kurze Zeit später lag dann immer noch der Kadaver und hatte sich ein Bienenschwarm dort in dem Kadaver eingenistet und hatte dort eine Wabe von Honig produziert. Er ging zum Kadaver zurück, ja, und nahm von dem Honig, aß davon unrein, weil ein Jude darf nichts essen, was in Berührung mit einem Toten, mit einem Kadaver ist, und gab sogar seinen Eltern davon. So, das heißt, ein Gelübde, er hatte Trauben gegessen, Gott schenkte Gnade. Nahm sein Charisma nicht von ihm. Zweites Gelübde gebrochen, aß Unreines, Gott schenkte Gnade, nahm sein Charisma nicht von ihm. Bis er, und das ist ja wie so eine Art Geduldsspiel, zu einer Hure, zu Delilah ging und Delilah ihn verführte Stück für Stück, bis er sein Geheimnis verriet und sie seine Haare abschnitt und sein Charisma von ihm ging. Und dann kommt die tragischste Stelle des Alten Testaments, Richter 16, 20. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Wie tragisch ist das, nicht wahr? Menschen, die nur aus ihrem Charisma leben, merken nicht mehr, ob Gott präsent ist. Weil woher nehmen sie die Information, dass Gott sie segnet? An ihrem Erfolg. Simson war Erfolg, bis zuletzt, bis er sein letztes Gelübde gebrochen hat. Menschen, die nur im Charisma leben, werden nicht merken, dass Gott sie schon längst verlassen hat. Und ich möchte dich heute als Leiterin, als Leiter fragen, lebst du aus deinem Charisma, lebst du aus deinen Erfolgen, lebst du aus deinen finanziellen Erfolgen, aus deinen äußerlichen Erfolgen, aus deiner Beliebtheit oder lebst du aus der Gegenwart Gottes? Die Gegenwart Gottes müssen wir suchen. Psalm 27, Vers 10. Mein Herz erinnert dich an dein Wort, was du gesagt hast. Suche mein Angesicht. Gott will, dass wir sein Angesicht suchen. Ja? Dein Angesicht suche ich, o Herr. Das heißt, David suchte das Angesicht Gottes, weil Gott ihn einlud, sein Angesicht zu suchen. Und dann sagt David, verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn, denn du bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf, verlass mich nicht. Gott meines Heils. Die Gegenwart Gottes, sie war das Kostbarste für David. Und so kommen wir zu den anderen beiden Männern, die wir noch kurz zum Schluss betrachten wollen. Leiter, die auch Gewalt und Manipulation in ihren Leitungsdienst hinein geflochten haben. Wer war das? König Saul und König David. Beide haben Menschen mit Gewalt gezwungen. So Saul wollte seinen Schwiegersohn umbringen und David, er hat sogar die Ehe gebrochen und hat den Mann dieser Frau in den Tod geschickt. Beide hatten Blut an ihren Händen. Beide waren ungehorsam zu Gott und der eine wurde von Gott verworfen, Saul, und der andere wurde vergeben. Aber was war der Unterschied? Der Unterschied war, dass David Buße tat und umkehrte. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, da hat David gebetet. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden. Tilge alle meine Schuld, erschaffe mir Gott ein reines Herz und stütze mich mit einem willigen Geist. Und jetzt kommt's. Und nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir, verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Wow, selbst in der größten Sünde, Ehebruch und Mord, suchte David das Angesicht Gottes. Denn er wusste, nur Gott kann mir Rettung schicken. Und das ist der Unterschied. Hier in diesem manchmal sehr schwierigen Buch 2. Samuel, die Geschichte von Saul und die Geschichte von David, beide haben versagt. Beide hatten unglaublich Gewalt und Leitung miteinander verquickt und haben einen hohen Preis bezahlt. Aber der eine wurde verworfen, weil er nicht das Angesicht Gottes suchte. Saul in seiner großen Not suchte immer noch nicht das Angesicht Gottes, sondern er suchte die Wahrsagerin, er suchte die Totengeister. Sein Herz war hart, war voller Zorn gegen Gott. Aber David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, tat Buße und sagte, Gott, nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. Selbst Samson, als er den hohen Preis seiner Torheit, seiner Beratungsresistenz, seiner Unverbindlichkeit, seines Ungehorsams bezahlte, verlor sein Augenlicht, verlor sein Charisma und dann heißt es, als er in Ketten war, als er in Gaza war, im Gefängnis, da wuchsen seine Haare wieder. Es gibt einen Weg zurück und deswegen steht im Zentrum der Bibel nicht die Moral der Menschen, nicht die großen Taten, die frommen Gebete der Menschen, sondern in der Bibel steht die Gnade Gottes im Zentrum. Jeder Leiter wird irgendwann versagen. Aber die Botschaft der Bibel ist, es ist nicht unsere Taten, die uns zu guten Leitern machen, sondern unsere Willigkeit, zu dem umzukehren, der die Gnade selbst ist. Jesus Christus, er ist die Weisheit in Person. Er ist der, der uns wahre Weisheit schenkt. Wenn wir zu ihm umkehren, wenn wir auf seinen Fels bauen, der Fels, der Jesus Christus ist, dann wird sich erfüllen das Wort in Matthäus 7,24. Jeder nun, der diese meine Worte hört, sagt Jesus, und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf einen Fels baute. Schau mal, und hier auch Jesus wieder, dieser jüdische Parallelismus. Der eine baut auf Sand, auf seine eigene Tugend, auf seine Charismen, die er von Gott bekommen hat. Der andere baut auf den Fels. Wer ist der Fels? Unsere Beziehung zu Jesus Christus. Jesus Christus eine Person, nicht eine Religion, nicht ein Schema. Bei beiden Männern kommt der Sturm. Und das möchte ich dir sagen, als junger Leiter, als junge Leiterin. Egal, ob du gehorsam lebst oder ungehorsam lebst, in beiden Fällen wird immer der Sturm kommen. Nur wenn du die Weisheit suchst, wirst du vorbereitet sein. Wenn du in Torheit, in Dummheit lebst, wirst du nicht vorbereitet sein. So möchte ich dich einladen heute, Jesus Christus zu deiner Weisheit zu machen. Denn es ist nicht unser Laufen und Rennen, das uns zu einem guten Leiter macht, sondern immer wieder diese Haltung, Herr, ich brauche dich, um ein guter Leiter zu sein. Ich möchte mich abkehren von Dummheit, möchte mich hinwenden zu Weisheit, zu Jesus Christus. Ich möchte noch für uns beten. Vater Gott, ich danke dir für jeden Leiter, für jede Leiterin, die diese Lektion gehört hat. Vater, wir beten, Herr, dass du uns vergibst, wo wir mit Manipulation, vielleicht sogar mit Gewalt, mit unrechten Machenschaften unsere Leitung verwoben haben, um schnell Ziele zu erreichen, schnell erfolgreich zu sein. Lass uns die Mahnung von Salomo zu Herzen gehen. Jeder, der das tut, wer schnell ist, Blut zu vergießen, wer Gewalt einfügt in seine Leitung, der wird umkommen. Auf den werden seine Taten zurückkommen. Aber wir wollen davon Buße tun, Herr. Und wir wollen umkehren zu dir und wir wollen dich wählen. Wir wollen unser Kreuz aufnehmen. Denn du hast gesagt, nur der ist ein guter Leiter, der aller anderen Diener ist, der demütig ist, Herr, der sich nicht bedienen lässt, sondern sein Leben hingibt für die anderen. Herr Jesus, nur du kannst das tun. Und so bete ich, Herr, für alle meine Freunde. In dem wunderbaren Namen Jesus habe ich gebetet. Amen. Gott segne dich. Es ist so gut, dass wir dich haben, dass du dienst im Reich Gottes, dass du ein Leiter bist. Und dann möge der Heilige Geist sich immer mehr verwandeln in das Ebenbild Jesu.